Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Sonntag haben wir einen ganz kurzen Abschnitt aus Hebräer 13, die ersten drei Verse. Dort steht: Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Amen. Liebe Gemeinde, ein Ausleger, unser Prälat Rose, sagt es in seinem Kommentar ganz zu Recht. Der erste Satz unseres kurzen Abschnitts ist die Überschrift: Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Man könnte es auch anders sagen: haltet fest an der Gemeinschaft. Ein Satz, den zu betonen immer wichtiger wird bis in die Mitte unserer christlichen Gemeinden hinein. Ich möchte versuchen, diesen Satz in der Predigt ein paar Mal dick zu unterstreichen oder mit vier Ausrufezeichen zu versehen, wie man will. Ein erster Gedanke unter der Überschrift: Gemeinschaft ist kein Luxus. Ich habe schon öfter mal gesagt, früher war man viel mehr auf Gemeinschaft angewiesen. Bei uns zu Hause auf der elterlichen Landwirtschaft funktionierte das so, dass mein Vater ganz selbstverständlich zum Nachbarn ging, wenn im Stall eine Kuh schwer gekalbt hat. Auch umgekehrt wurde mein Vater in einen nachbarlichen Stall geholt, zu allen erdenklichen Zeiten, notfalls auch nachts. Wir gingen auch zum Nachbarn zum Telefonieren, weil wir kein eigenes Telefon hatten. Auch den Familienausflug zur Verwandtschaft von Korntal aus, ins Waldachtal zum Beispiel, machten wir mit dem Frau Käfer des Nachbarn. Heute hat jeder alles und man ist nicht mehr aufeinander so angewiesen. Und es färbt auch auf die christliche Gemeinde ab. Auch da meint man einander nicht mehr zu brauchen und jeder macht auch sonntagmorgens was für sich, nicht nur in Corona-Zeiten. Gemeinschaft wird zur Luxusware, auf die ich zur Not auch ganz verzichten kann, brauche ich nicht. Was aber ein Irrtum ist, denn die Probleme, wo ich zum Beispiel das Ohr auch von Glaubensgeschwistern brauche, die können mich selber schnell einholen. Das sind die beiden Klassenkameraden, wohl in der Oberstufe. Sie haben frei und leisten sich ein leckeres Essen außer Haus. Die Sonne scheint, eigentlich ein Tag zum Genießen. Aber einem der beiden ist nicht zum Entspannen zumute. Seine Tante, die er liebevoll Mutti nennt, ist schwer krebskrank. Die letzten Nächte konnte er deshalb kaum schlafen. Der Vater ist gerade in Amerika und zur leiblichen Mutter besteht kein Kontakt mehr. Die einzige Familie, die er hat, ist seine Tante und sein Hund. Nun ist es ziemlich einsam um ihn. Aber jetzt spürt er, dass sein Klassenkamerad zuhört und so packt er aus, was ihm solche Sorgen macht. Nein, Gemeinschaft ist kein Luxus. Aber die Trends in einer Gesellschaft, wo man sie scheinbar nicht mehr braucht, gehen in eine andere Richtung. Bei einer Sitzung, an der ich teilnahm, wurde Rückschau auf die schlimmste Corona-Zeit gehalten. Da wurde berichtet, was auch während der schlimmsten Krise immer aufrechterhalten wurde. Die schwangeren Konfliktberatung, an deren Ende der Abtreibungsschein steht, denn das wurde aufrechterhalten, denn die gilt und galt als systemrelevant. Kurze Zeit später, in derselben Sitzung, meldete sich eine Intensivpflegekraft aus dem Krankenhaus zu Wort. In der schlimmsten Zeit seien sie als Pflegende total alleine gewesen. keine Seelsorger, zu durften zu den sterbenden Menschen, um ihnen Beistand zu leisten. Für sie war keine Schutzkleidung vorhanden. Wo sind wir hingeraten? Werden das Leben im Mutterleib töten? Das muss sein. Das ist systemrelevant, sterbenden seelsorgerlichen Beistand zu leisten. Offensichtlich nicht. Ganz abgesehen davon, dass hier was sehr falsch lief, sehen wir, Gemeinschaft ist kein Luxus. Für die christliche Gemeinde schon gar nicht. Deshalb haltet fest an der brüderlichen Liebe, die Überschrift unseres Textes. Ein zweites Mal möchte ich diesen Satz unterstreichen. Gemeinschaft bereichert. Gemeinschaft bereichert. Eine alte Frau bekommt einen seelsorgerlichen Besuch. Mit zittrigen Händen öffnet sie das Medaillon, das sie am Hals trägt. Sie nestelt einen kleinen zusammengefalteten Zettel heraus. Ihre Hände wollen nicht mehr so recht. Das sind die Medikamente, erklärt sie, die machen das Zittern. Dann hält sie dem Seelsorger den Zettel hin. Hier, das ist mein Konfirmationsspruch. 30 Jahre hat er nur auf der Konfirmationsurkunde gestanden. Jetzt ist der Spruch mein Halt, wenn alles wie eine riesige Welle über mir zusammenschlägt. Und sie erzählt von den epileptischen Anfällen, die plötzlich da waren und ihr altes Leben wie aus dem Nichts auf den Kopf stellten. Wenn ich es nicht mehr aushalte, dann nehme ich diesen Zettel und lese den Spruch wieder und wieder: Ich traue auf dich. Das hilft. Nicht umsonst hat es diese Erfahrung eines Seelsorgers auf ein Kalenderblatt des Neukirchner Kalenders geschafft. Vermutlich ging jener Seelsorger, der sie aufgeschrieben hat, selbst gestärkt und beschenkt aus dem Haus dieser alten Frau. Wieder eine Erfahrung reicher, was ein Bibelwort und im Speziellen der Denkspruch auch nach vielen Jahren für einen Trost und Halt entfalten kann. Ja, christliche Gemeinschaft ist kein einseitiges Geben, sondern überraschenderweise immer wieder ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Der Seelsorger hat da auch was mitgenommen. Wie oft bin auch ich ermutigt und im Glauben gestärkt von einem Geburtstag oder Krankenbesuch heimgegangen. Auch ich krieg was. Woher kommt das? Hängt es damit zusammen, dass jede christliche Gemeinschaft nicht nur aus Menschen, wie du und ich, besteht. Übrigens, das gilt für jedes Einzelgespräch, wie auch für den gemeinschaftlichen Gottesdienst. Auch da ist es so. Und jetzt kommt's. Gerade der Hebräerbrief betont es immer wieder, dass wir durch den Mittler Jesus Christus jetzt schon vollen Zugang zum Thron der Gnade haben, wo wir eben nicht alleine sind, wo das Heer der Engel um uns ist und wo die Wolke der Zeugen unsichtbar um uns ist, die Christen und Väter und Mütter im Glauben, die schon am Ziel sind. Noch einmal Prälat Rose, der gesagt hat, jeder Gottesdienst sei ein Gasthaus für die Engel und jedes geschwisterliche Anteilnehmen auch. Ich habe schon öfter darauf hingewiesen, dass die orthodoxen Christen das viel deutlicher sehen als wir. Dass wir nicht allein sind, wir 30, 40 Leute jetzt heute Morgen hier. Sollte wegen Corona keine Menschenseele zum orthodoxen Gottesdienst kommen, dann feiert ihn der orthodoxe Pfarrer trotzdem allein. Warum? Sein himmlischer Herr ist da, die Engel sind da und die vollendete Gemeinde derer, die im Himmel Gott loben, ist auch nicht weit. Gemeinschaft unter Christen ist ein Schatz. Darum, ich sag's noch einmal, haltet fest an der brüderlichen Liebe. Einen dritten Gedanken darf man auch nicht unterschlagen. Gemeinschaft fordert auch. Der Hebräerbriefschreiber kommt überraschenderweise auf die Gefangenenseelsorge zu sprechen. Denkt an die Gefangenen. Was steckt dahinter? Damals saßen Christen gerade in Rom, wohin der Hebräerbrief wahrscheinlich ging, für ihren Glauben im Gefängnis. Dort gab es aber für Gefangene keine Vollpension. Sie waren auf die Versorgung durch Angehörige oder durch die christliche Gemeinde, wenn sich die Angehörigen abgesetzt hatten, eben weil sie jetzt an Jesus glaubten. Sie waren darauf angewiesen, dass jemand kam mit Nahrung und Kleidung und ihnen etwas zum Essen ins Gefängnis brachte. Vielleicht konnte jemand von außen auch Hafterleichterungen erreichen. Vielleicht konnte man auch jemand aus der Haft freikaufen. Einmal ganz abgesehen vom geistlichen Zuspruch, den ein verfolgter Christ umso dringender braucht. Aber diesen Dienst, den Gefangenen zu tun, das war nicht einfach, sondern unter Umständen gefährlich. Man konnte ja selbst in Verdacht kommen, einer von den verhassten Christen zu sein. Einer der jüngsten Märtyrer Roms soll ein Junge, ein Teenie, so etwa ein Konfirmand gewesen sein, der Abendmahlsbrot aus dem Gottesdienst zu den eingesperrten Christen ins Gefängnis bringen wollte, um der Gemeinschaft willen. Wir haben euch nicht vergessen. Auf dem Weg dorthin wurde er von älteren Jugendlichen brutal, um seines Glaubens willen, zusammengeschlagen. Erst als ein Soldat einschritt, hörten die Schläger auf. Nachdem er den verletzten Jungen zu einer christlichen Frau zur Pflege gebracht hatte, nahm er das Abendmahlsbrot an sich und trug es eigenhändig ins Gefängnis. Auch er gehörte heimlich zu den Jesusleuten. Aber es brauchte Mut, die Gefangenen nicht zu vergessen und die Gemeinschaft nicht aufzugeben. Wir haben es da verglichen mit damals, selbst in Corona-Zeiten richtig leicht, christliche Gemeinschaft zu leben. Wir haben es richtig leicht, einem einsameren Menschen immer wieder anzurufen, trotz aller Umständlichkeiten in Corona-Zeit in den Gottesdienst zu gehen, die auch in die Gemeinschaft einzubeziehen, die wirklich vorsichtig sein müssen und nicht kommen können. Aber gefordert, an diese Dinge zu denken, sind wir auch. Ganz abgesehen davon, dass es auch unter Christen in der Gemeinschaft Spannungen gibt, die es zu lösen gilt. Sich in sein Schneckenhaus zurückzuziehen, ist die schlechteste aller Lösungen. Gemeinschaft fordert auch. Das war schon zur Zeit des Hebräerbriefs so. Gerade deshalb bleibt fest in der brüderlichen Liebe, lasst euch auch von einem Dissens nicht abbringen, sondern überwindet ihn. Noch ein letzter Gedanke, den wir schon angerissen haben. Gemeinschaft ist ein Geschenk des Himmels. Die finnische Gouverneurstochter Mathilda Frede nannte man den Engel der Gefangenen. Aber auch schon bei ihrer Berufung zu diesem Dienst war ein Engel, weil der in unserem Text vorkommt, Engel beherbergt, in Gestalt eines Gefangenen mit im Spiel. In einem schweren Traum sah sie einen Gefangenen gefesselt an Händen und Füßen, der sie um Hilfe anflehte. Noch in der Nacht bat sie Gott um Erkenntnis, was denn der Traum zu bedeuten habe. Sie schlug ihre Bibel auf und las, geh hin zu den Gefangenen deines Volkes und sprich mit ihnen. Am nächsten Morgen wollte sie zum nahen Strand, zum Vergnügen, denke ich mal. Da traf sie auf dem Vorplatz ihres feinen Hauses einen Gefangenen. Sie sah ihm ins Gesicht und erschrak, denn sie erkannte den Mann ihres Traums wieder. Darauf redeten sie miteinander und der Mann sagte, sie sollten ins Gefängnis kommen und mit uns allen reden. Und das tat sie dann auch. Als reiche Gouverneurstochter kleidete sie sich in den Stoff der Gefangenen. Sie bot dem Gefangenen den Stuhl an, der für sie in der Zelle stand, und lebte selbst nur von 32 Pfennig, die der finnische Staat für die Gefangenen einsetzte. So hat sie unser Bibelwort wörtlich umgesetzt: Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Und durfte die Erfahrung machen, dass Jesus auch alle Verheißungen wahrmacht, die Gott auf sein Wort gelegt hat. Indem sie sich so auf die gleiche Ebene mit den Gefangenen stellte, gewann sie ihr Vertrauen. Sie hörte die Lebensbeichte unzähliger Verbrecher und wies Mördern den Weg zur Vergebung und zum ewigen Leben. Aber unter der Verheißung, was ihr den Gefangenen tut, das tut ihr mir. Was ihr den Gefangenen tut, sagt Jesus sinngemäß, das tut ihr mir. Und so begegnete Mathilda Frede, der Engel der Gefangenen, auch Jesus selbst und seinen Engeln bei ihrem Dienst. Merken wir, wie sich da die Rollen vertauschen, in wunderbarer Weise. Das alles gilt auch uns, wenn wir uns die Überschrift unseres Abschnitts neu zu eigen machen. Und vor allem, wenn wir ihn ganz praktisch, und das ist ja der Sinn von der Sonntagspredigt, in die neue Woche mit hineinnehmen, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Amen.